Es ist eigentlich schon noch gut heute, nicht? Wenn wir am Tisch sitzen und einen Kaffee trinken und zuhören und so. Ja, das sind wir am meisten genossen. Und jetzt, aber heute geht es bei mir nicht. Ich habe noch überlegt, ob ich so einen Kaffee da aufnehme, aber... Ja, schenkt uns noch einen Kaffee ein, wenn ihr es braucht. Das ist kein Problem. Ich möchte zuerst einen Vers lesen aus Apostelgeschichte 1,3. Er ist leider nicht dahin, die anderen kommen dann. Aber da steht... Jesus gab seinen Jüngern viele überzeugende Beweise dafür, dass er wieder lebendig geworden war. Während 40 Tagen erschien er ihnen immer wieder und sprach mit ihnen über das Reich Gottes und alles, was damit zusammenhängt. Ich habe den Vers gelesen, so schon länger her ist das gewesen und habe gedacht, eigentlich ist es noch interessant. Jesus ist mega wichtig gewesen, dass die Jünger Beweis haben, dass er auferstanden ist. Er hat nicht gesagt, ja, ihr müsst einfach irgendwie glauben, so für wahr halten oder ein bisschen denken oder hoffen, dass es stimmt. Jesus ist wichtig gewesen, dass die Jünger Beweise haben. Und er hat ihnen viele überzeugende Beweise gegeben, dass er auferstanden ist. Ja, ich kann es probieren. Gebe mir Mühe. Okay, Jesus gab viele überzeugende Beweise seinen Jüngern, dass er auferstanden war. Und mir ging das ein wenig nach, weil manchmal denkt man so, na gut, die Auferstehung, wir glauben es einfach, oder es ist so eine Stimmung, vielleicht so ein bisschen wie die Weihnachtsstimmung, die Auferstehungsstimmung oder die Auferstehungskraft, so etwas Vages. Aber Jesus gab überzeugende Beweise. Und wir möchten heute Morgen diesen Beweisen auf die Spur gehen. Ich habe eine große Frage, die wir in diesen Raum stellen. Und diese Frage ist Jesus auferstanden? Fragezeichen. Eigentlich eine ziemliche Basisfrage, oder? Ziemlich grundlegend. Aber ich glaube, es ist extrem wichtig. Ist Jesus auferstanden? Stimmt das wirklich? Natürlich, wenn wir uns fragen, ob Jesus auferstanden ist, kommen noch zwei andere Fragen, die wir zuerst anschauen müssen. Die erste ist, was denkt ihr, wenn man aufersteht, muss man natürlich zuerst tot sein, oder? Niemand kommt zurück ins Leben, der nicht vorher gestorben ist. Darum ist Jesus gestorben. Ist er wirklich gestorben? Und sterben kann man nur, wenn man gelebt hat. Darum zwei kleine Fragen. Hat Jesus gelebt? Hat er wirklich gelebt? Gab es da eine Zeit vor 2000 Jahren, wo dieser Mann, Jesus, auf dieser Erde herumgelaufen ist und das getan hat, was er gesagt hat, das er tat? Hat er gelebt? Ist er gestorben? Und dann die alles entscheidende Frage, und wir werden sehen, warum. Ist er wirklich auferstanden? Hat Jesus gelebt? Hat Jesus gelebt? Oder ist Jesus einfach irgendein Name aus einer Geschichte, der halt so über die lange Zeit irgendwie berühmt geworden war? Hat er wirklich gelebt? Ist er eine historische Person? Und ich habe so ein Kästchen, so da kann man so einen Haken machen, und für diese drei Fragen. Und die erste: Hat Jesus gelebt? Ich möchte euch 5 so historische Forschungsergebnisse geben, warum, dass wir sicher sein können, dass Jesus gelebt hat, dass er wirklich gelebt hat. Das erste ist von Lukas, das erste Ergebnis von Lukas. Lukas war ein gebildeter Arzt, hatte eine gute Ausbildung, war Arzt. Und er schreibt eine Lebensbiografie über Jesus Christus. Er hat sich Zeit genommen und hat eine Lebensbiografie geschrieben. Und ganz am Anfang von dieser Biografie betont er, dass er sorgfältig allem nachgegangen ist, damit man sicher sein kann, dass es stimmt. Das steht im Lukas Kapitel 1, Vers 5. Und dann geht es weiter dort. Er schreibt, ich möchte diesen Anfang mit euch lesen, in der Zeit, so beginnt er diese Lebensbiografie, in der Zeit als Herodes, und jetzt fragt man sich, ja, wer ist Herodes? Er erklärt es, König, okay, ja, von wo? Von Judäa war. In der Zeit als Herodes, der war König von Judäa, lebte dort Zacharias, wer ist das? Er erklärt es, ein Priester, der zur Abteilung des Abia gehörte, und seine Frau, noch mehr Details, stammte wie er aus dem Geschlecht Aarons und sie hieß Elisabeth. Hört sich das an wie irgendwie der Start einer Geschichte? es war einmal. Nein, was Lukas hier schreibt ist, ich sage euch ganz, ganz, ganz genau, wann alles begonnen hat. Und zu dieser Zeit hatte man noch keine Jahreszahlen wie heute. So, wir leben im Jahr 2016. Darum musste man Events anders definieren. Und zwar an irgendwelchen wichtigen Personen und wichtigen Begebenheiten. Und genau das macht Lukas. Er sagt, in der Zeit, als der König war Herodes, der Priester war Zacharias, und dann erklärt er, wer dieser Priester war, Abteilung, Name seiner Frau. Jeder wusste, ah genau, er spricht von dieser Zeit. Dann geht es weiter. Elisabeth war die Schwester von Maria, die Jesus zur Welt brachte. Und auch die Geburt von Jesus erwähnt Lukas mit ziemlich Detail, mit ganz vielen Details. Er beschreibt im Kapitel 2, dass das geschah, als Augustus Kaiser war, Quirinius Gouverneur von Syrien, Josef, der Mann von Maria, aus der Nachkommenschaft David, und sie gingen von Nazareth in Galiläa hinauf nach Bethlehem in Judäa, und dann steht, und dort kam Jesus auf die Welt. Erstes Forschungsergebnis zu dieser Frage, hat Jesus gelebt? Das ist kein Märchenstart. Das ist nicht der Start, wie man einfach eine Geschichte schreibt, sondern das ist der Start, wie man historische Details zusammenfügt, um ganz klar zu sagen, da ist Jesus geboren. Das zweite Ergebnis ist eine Person, die hat im Jahr 34 bis 100 gelebt und sein Name ist Josephus. Er war kein Christ, er war ein jüdischer Historiker. Er hat seine Zeit damit verbracht, historische Details zusammenzufügen, hat dann ein Buch geschrieben, um die Geschichte, vor allem auch die Geschichte der Juden aufzuschreiben. Und dieser Josephus hatte gesagt, geschrieben, ein Zitat, nun, vor kurzem lebte hier Jesus, ein weiser Mensch, wenn man ihn überhaupt einen Menschen nennen darf. Denn er tat wunderbare Dinge und viele folgten ihm nach, Juden wie auch Nichtjuden. Und Pilatus verurteilte ihn schließlich zum Tod am Kreuz. Also da ist eine Person, dieser Josephus, der nicht in der Bibel vorkommt. Lukas, wie ihr wisst, ist ein Autor eines biblischen Buches, oder sogar zwei biblischer Bücher. Dieser Josephus kommt nicht in der Bibel vor, aber er schreibt über Jesus Christus. Weil er hat ein bisschen später gelebt. Vielleicht hat er sogar noch die Kreuzigung, er war gerade so ein Baby dann, seine Eltern werden ihm das erzählt haben. Und er schreibt über Jesus. Eine historische Person. Das dritte Ergebnis, das kommt aus einer jüdischen Schrift, Talmud. Und dort steht, am Vorabend des Passafestes, das war der Freitag, hängte man Jesus an ein Kreuz. Es macht auch Sinn, oder, dass man Schriften findet, die über Jesus schreiben in dieser Zeit. Es macht absolut Sinn, weil da waren Ereignisse, die viele Menschen mitbekommen haben. Ein viertes Ergebnis, dieser Typ heißt Suetonius und der hat eine Kaiserbiografie geschrieben, hat gelebt Jahr 70 bis 160 und er schreibt in so einem Edikt des Kaisers Claudius im Jahr 49, Zitat, die Juden, welche von einem gewissen Christus aufgehetzt wurden, vertrieb er aus Rom. Das ist jetzt aus der römischen Perspektive, der hat gesehen, wie da die Christen durch diesen Jesus beeinflusst wurden und die wurden dann vertrieben. Und er beschreibt das. Und das fünfte Ergebnis, das Neue Testament. Und ich glaube, wir müssen manchmal die Bibel nicht einfach als ein Buch betrachten, sondern wirklich als 66 einzelne Bücher. Und wir haben verschiedene Autoren, die viel über Jesus geschrieben haben. Wir haben Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, Paulus, Jakobus, Judas, historische Personen, die zum Teil mit Jesus gelebt haben, ihn getroffen haben, ihn gesehen haben und aufgeschrieben haben, was sie erlebt haben. Wir haben hunderte Zitate von Jesus selbst und wir haben hunderte von Berichten über das Leben von Jesus. Hat Jesus gelebt? Vielleicht ein kleiner Vergleich. Paul und Margret, sie haben einen Sohn, der wohnt in Taiwan. Wer von euch hat ihn schon mal gesehen? Oh, das sind zu viele. Ja, es geht alles in die Hose. Nein, aber wer hat ihn noch nie gesehen? Genau, ah, das ist auch gut. Gut. Ihr habt ihn noch nie gesehen. Also stellt euch vor, ihr geht auf Facebook und findet das Profil von ihm. Dann geht ihr auf Instagram, so eine Plattform auf dem Handy, und ihr findet Fotos von ihm, wie er gerade irgendwo in Taiwan auf dem Moped durch die Straßen fährt. Dann geht ihr in eine Buchhandlung und findet 4 Biografien über sein Leben. Und dann geht ihr zu Paul und Margret und allen den Leuten, die hier aufgestreckt haben, die ihn schon mal gesehen haben, und fragt diese Leute, hey, existiert dieser Sohn von Paul und Margret? Und sie sagen euch, ja sicher. Macht es Sinn, daran zu zweifeln, dass er existiert? Absolut nicht, oder? Absolut nicht. Wir haben Augenzeugen, die Biografien, das stimmt natürlich nicht, aber ihr versteht den Vergleich. Von Jesus haben wir Augenzeugen, wir haben Biografien, die Instagram-Fotos, die fehlen leider. Aber Jesus ist besser belegt, noch viel besser belegt, als der Sohn von Margret und Paul in Taiwan. Es macht absolut keinen Sinn, daran zu zweifeln, dass Jesus gelebt hat. Und es gibt sozusagen keine Historiker, die daran zweifeln. Und es gibt keine Person um diese Zeit, um das Jahr Null, die besser belegt ist als dieser Jesus von Nazareth. Es macht mehr Sinn, an Julius Caesar oder Kaiser Nero zu zweifeln, als an Jesus Christus. Er hat gelebt, das ist Fakt. Und darum der erste Haken, er hat gelebt. Die zweite Frage, ist Jesus gestorben? Das ist ein bisschen eine sinnlose Frage, weil ziemlich jeder Mensch, der lebt, stirbt. Oder? Das gehört irgendwie zum Leben, dass man stirbt. Josephus und der Talmud, diese jüdische Schrift, beide berichten auch über den Tod von Jesus. Im Neuen Testament, in der Bibel, steht mehr über den Tod von Jesus geschrieben als über seine Geburt. Und wie gesagt, das beste Argument, jeder Mensch, der lebt, stirbt. Auch die Details sind überzeugend. Wir lesen, dass Jesus von den jüdischen religiösen Leitern beneidet worden war und gehasst. Die haben ihn hinterhältig an die Römer, die damals die Macht, die politische Macht hatten, ausgeliefert. Und von ihnen wurde er an ein Kreuz genagelt, was zu dieser Zeit eine sehr gängige Todesstrafe war. Es wurden Hunderte von Menschen gekreuzigt. Es macht Sinn. Fakt ist, Jesus hat gelebt. Fakt ist, Jesus ist gestorben. Klar, als Christen glauben wir, dass dieser Tod von Jesus nicht einfach ein Tod war, sondern eine spezielle Bedeutung hat. Wir glauben, dass in diesem Moment, als er starb, die Schuld der Menschheit auf ihn gelegt wurde und er diesen Weg zu Gott, dem Vater, freigemacht hat. Aber so oder so, historischer Fakt, Jesus hat gelebt, Jesus ist gestorben. Und darum die dritte Frage, ist Jesus auferstanden? Und ich glaube, wir müssen neu verstehen, wie entscheidend wichtig diese Frage ist. Und ich hoffe, ihr werdet das ein bisschen verstehen. Es ist die große Frage, die alles entscheidet. Die Bibel behauptet überall, dass Jesus 3 Tage nach seinem Tod zurück ins Leben kommt. Jesus selbst sagt mehrmals während seines Lebens, ich werde sterben, aber dann werde ich zurück ins Leben auferstehen. Für die Christen war es der Angelpunkt ihres Glaubens. Jesus ist vom Tod auferstanden. Es ist alles wahr. Wenn es wirklich wahr ist, dass Jesus nur 2 Nächte in diesem Grab lag und dann am 3. Tag aus dem Grab hinaus spazierte, dann ist es leicht, alles andere über ihn zu glauben, oder? Jesus hat geheilt. Easy, kein Problem, wenn man den Tod besiegen kann. Jesus ist auf dem Wasser gelaufen. Ja, kein Problem, oder? Wenn man von Tod zurück ins Leben laufen kann. Jesus hat gesagt, er ist Gott selber, der auf diese Erde gekommen ist. Ich finde das einfach zu glauben, wenn er handfest beweist, dass der Schöpfer vom Leben nicht vom Tod gehalten werden kann. Wenn die Auferstehung wahr ist, ist es einfach, alles andere über ihn zu glauben. Stellt euch vor, ich sterbe heute Morgen. So, am Schluss trinke ich zu viel Kaffee, fliege um, bin tot, komme in einen Sarg, noch nicht unter die Erde, weil sonst funktioniert das Beispiel nicht mehr. Aber ich bin 3 Tage in diesem Sarg und dann plötzlich komme ich zurück zum Leben. Aber ich war tot. Ich klopfe am Sarg, mache ihn auf und komme raus. Und dann komme ich zu dir und sage, hey, hör mir gut zu. Ich glaube, du würdest ziemlich ernst nehmen, was ich zu sagen habe dann, oder? Wenn ich 3 Tage lang tot war und zurück ins Leben gekommen bin. Jesus war tot. Und sein Tod war ganz klar. Er wurde an ein Kreuz genagelt und ein Speer wurde in seine Seite gestoßen. Er war tot. Und dann kam er zurück ins Leben. Und wenn es wirklich wahr ist, dass er verstanden ist, dann müssen wir ernst nehmen, was er sagt. Und er sagt zu dir, ich bin nicht einfach ein 0815-Mensch, sondern ich bin Gott selber, der auf diese Erde gekommen ist, um das Leben zu leben, das wir nicht leben können. Ein Leben ohne Sünde, ein Leben ohne Schuld. Und ich bin gekommen, um diesen Tod zu sterben, am Kreuz, in der Verlassenheit von Gott dem Vater, den wir Menschen verdient haben, zu sterben. Und all das mache ich, um euch, um dir Leben zu geben. Eine wiederhergestellte Beziehung mit Gott dem Vater und ewiges Leben. Und er sagt, ich gebe dir neues Leben. Es hängt alles an diesem einen Haken. Ist Jesus auferstanden? Und hier gibt es nur 2 Möglichkeiten. Es gibt nur schwarz oder weiß. Nicht immer, aber hier schon. Nur schwarz oder weiß. Entweder ist er auferstanden und es muss deinem Leben etwas sagen. Und nicht nur deinem, sondern auch allen anderen Menschen auf dieser Welt. Weil dann ist alles wahr. Da ist ein Gott und der kam auf diese Erde und diese Welt ist kein Zufall und wir auch nicht und er hat uns geschaffen und er hat einen Plan für unser Leben und er will uns etwas sagen. Wenn Jesus auferstanden ist, dann ist alles wahr. Oder er ist nicht auferstanden oder es stimmt nicht und dann ist alles eine Lüge und es hat dir nichts zu sagen. Und ich sage bewusst nichts. Irgendjemand hat einmal gesagt, dass sich der Glaube an Jesus so oder so lohnt. Auch wenn am Schluss dabei rauskommt, dass wir uns alle geirrt haben. Aber das ist Blödsinn. Paulus hätte das niemals gesagt. Im Gegenteil. Paulus sagte im 1. Korinther 15, 19, ich wäre der bemitleidenswerteste Mensch, wenn die Auferstehung nicht wahr ist. Warum wohl? Paulus hat so viel in Kauf genommen, er hat gelitten, er wurde gesteinigt, hat es knapp überlebt. Er erlitt Schiffbruch, er wurde verspottet, geschlagen und am Schluss ist er für seinen Glauben gestorben. Er hätte niemals gesagt, das spielt doch keine Rolle, ob es alles wahr ist oder nicht. Er hätte das niemals getan, wenn er nicht ganz genau gewusst hat, Jesus ist auferstanden. Wenn die Auferstehung eine Lüge ist, dann können wir diese Kirche schließen, das Gebäude verkaufen. Das wäre meine letzte Predigt. Wir könnten unseren Glauben künden. Wir könnten die Bibel wegwerfen und sie verbrennen. Ganz im Ernst. Es macht alles keinen Sinn. Wenn die Auferstehung eine Lüge ist, dann ist alles Schrott. Und Jesus? Ich hätte null Respekt mehr für ihn. Null. Weil er wäre der größte Lügner, der je auf dieser Welt gelebt hätte. Denn er hat es geschafft, Milliarden von Menschen zu verarschen. Es stimmt doch, oder? Er wäre nicht mehr gut, im Gegenteil. Es kann nicht neutral sein. Es gibt keinen dritten Weg, entweder wahr oder falsch, richtig oder Lüge. C.S. Lewis hat einmal gesagt, wenn das Christentum falsch ist, hat es keine Bedeutung. Wenn es aber wahr ist, hat es unendliche Bedeutung. Wenn es also stimmt, wenn es stimmt, dass Jesus auferstanden ist, dann schaust du heute nicht auf einen toten Mann, sondern auf den lebendigen Gott, der Jesus Christus heißt. Also, das war die Einleitung. Ist Jesus auferstanden? Ich möchte euch vier Argumente geben. Vier Argumente, warum es mehr Sinn macht, an die Auferstehung von Jesus zu glauben, als daran zu zweifeln. Und das werden ein bisschen Kopfargumente sein, aber ich glaube, die Jünger von Jesus, die wussten das auch in ihrem Kopf. Ja, er lebt. Das Erste, seine Jünger veränderten sich und ohne die Auferstehung wäre keine Veränderung passiert. Stellt euch vor, was hätten die Nachfolger, die Leute, die Freunde von Jesus gemacht, wenn Jesus nicht zum Leben zurückgekommen wäre? Sie waren 3 Jahre mit ihm unterwegs und dann ist er tot. Und er hat immer behauptet, er wird wieder leben, aber er bleibt tot. Was hätten sie gemacht? Ich glaube, sie wären desillusioniert gewesen, gingen zurück in den Job. Und eigentlich beschreibt das die Bibel genau. Weil als Jesus gestorben ist, waren ja die 3 Tage, bis er wieder auferstanden war. Und in diesen 3 Tagen haben die Jünger genau das gemacht. Sie waren desillusioniert, völlig am Boden und sie gingen zurück in den Job. Versetz dich in Petrus. Er hat Jesus verleugnet 3-mal und dann stirbt Jesus vor seinen Augen und bleibt einfach tot. Was würde er den Rest seines Lebens machen? Er hätte alles abgeblasen. Zurück nach Hause, hätte sein Fischergeschäft wieder aufgenommen. Und that's it. Wahrscheinlich wüssten wir nicht mehr über ihn, oder? Aber nein, das ist genau nicht passiert. Sondern es verändert ihn radikal. Irgendwie lesen wir von Petrus, dass er wenig später am Pfingsten aufgestanden ist und zu 3000 Menschen gepredigt hat. Und er hat gesagt, Jesus ist auferstanden. Er lebt. Eine radikale Veränderung passierte mit ihm. Ein bisschen später lässt er sich verprügeln. Dann verbringt er den Rest seines Lebens damit, von Jesus und dieser Auferstehung zu erzählen. Schreibt 2 Briefe im Neuen Testament. Am Schluss seines Lebens wird er gezwungen, Jesus zu verleugnen. Oder zu sterben. Und er sagt, ich sterbe. Und er sagt, ich bin nicht würdig zu sterben wie Jesus, darum kreuzigt mich kopfüber. Und wir lesen in der Kirchengeschichte, dass Petrus so gestorben ist, kopfüber an einem Kreuz. Wer macht das, wenn er genau weiß, dass alles eine große Lüge ist? Die Jünger von Jesus veränderten sich radikal. Ohne die Auferstehung wäre keine Veränderung passiert. Das zweite Argument. Viele sahen ihn. Ohne Auferstehung wären sie alle Lügner. Wir lesen in der Bibel von über 500 Augenzeugen, die Jesus gesehen haben. So wie der Sohn von Paul und Margaret haben einige von euch aufgestreckt. Wir müssten sagen, es wären alle Lügner in der Bibel, die gesagt haben, dass sie Jesus gesehen haben nach dem Tod. Alle Lügner. Vielleicht haben sie sich zusammengetan und einen Komplott geschmiedet. Okay, wir belügen die ganze Welt. Warum sollten sie das machen? Es macht keinen Sinn. Wir lesen ganz am Anfang in der, glaube, Apostelgeschichte, dass Frauen als Zeugen beim Grab waren. Und wenn man ein Märchen erfinden möchte, dann ist das eine ziemlich schlechte Idee zu dieser Zeit. Weil in diesem kulturellen Kontext waren Frauen nicht als Zeugen zugelassen, sondern nur Männer. Und die Bibel schreibt, dass die ersten Zeuginnen von dem auferstandenen Jesus 2 Frauen waren. Falls jemand das erfunden hat, dann hat er, das war ziemlich blöd. Wir haben parallele Berichte über die Auferstehung von Jesus. Viele haben davon geschrieben. Stellt euch vor, die Leute, die das Neue Testament geschrieben haben, die hatten Augenzeugen. Lukas konnte zu Petrus gehen und sagen, hey, erzähl mir davon, wie war das? Wie hast du das erlebt? Du warst zuerst beim Grab. Viele sahen ihn, ohne Auferstehung wären sie alle Lügner. Und es gibt kein Schrein, irgendwo auf dieser Welt, ein Grabmal für den Leichnam von Jesus. Ziemlich alle anderen religiösen großen Leiter, wie Abraham, Buddha, Mohammed etc., das geschah genau nach ihrem Tod. Es wurde ein Grabmal errichtet, auch für wichtige Propheten aus dem Alten Testament, damit die Leute dorthin pilgern konnten, um wieder sich an das Leben dieser Person zu erinnern. Von Jesus gab es das nicht. Nur ein leeres Grab, aber kein Grabmal, kein Schrein, keine Knochen. Das dritte Argument: Seine Nachfolger wuchsen in Anzahl und ohne Auferstehung gäbe es kein Christentum. Da bin ich absolut überzeugt. Das Christentum breitete sich ganz am Anfang extrem aus. Es startete mit diesen 12 Jüngern und dann in kurzer Zeit wuchs es. 3000 Menschen am Pfingsten, dann 5000, dann noch mehr. Und in kurzer Zeit überschwemmte es das Land. Überall gab es Menschen, die sagten, Jesus lebt. Und das war der Herzschlag ihrer Botschaft. Um das ging es. Er lebt wirklich. Ich sehe keinen Weg, wie das passiert wäre, wenn es nicht wirklich wahr ist. Und der vierte Punkt. Seine Jünger, seine Nachfolger starben für ihren Glauben. Und ohne Auferstehung würde es keine christlichen Märtyrer geben. Wie gesagt, Paulus sagt, er wäre der bemitleidenswerteste, wenn die Auferstehung nicht wahr ist. Paulus wurde gesteinigt, verspottet, geschlagen und starb. Johannes sagt, ich verbringe den Rest meines Lebens im Exil auf einer einsamen Insel. Dort wurde er hingeschickt, weil er an Jesus glaubte. Und ich glaube, zuerst wurde er noch gekocht in heißem Wasser. Liest man irgendwo und hat das knapp überlebt. 11 von 12 Jüngern gaben ihr Leben für diese Wahrheit. Viele Christen am Anfang starben dafür, weil sie gesagt haben, wir wissen, dass Jesus lebt. Meine Frage, wer würde das machen, wenn er genau weiß, dass alles nur eine Lüge ist? Denn wenn es wahr wäre, dass Jesus nicht auferstanden ist, dann hätten das die Jünger gewusst. Sie hätten es gewusst. Sie hätten absichtlich einer Lüge geglaubt und diese Lüge weitererzählt. Sie hätten absichtlich diese Lüge weitergezählt und gesagt, ja, wir haben ihn gesehen, aber es stimmt gar nicht. Ja, wir haben ihn gesehen. Wer würde das machen und sogar dafür sein Leben opfern? Außer er hätte irgendwie einen Knacks, oder? Das könnte ja sein. Das irgendwie hat er Halluzinationen, aber das passiert vielleicht mit einem oder mit zwei, aber nicht mit Hunderten. Warum lügt man? Ich erinnere mich, als ich mal als Kind so eine Scheibe im Keller kaputt gemacht habe. Ich wollte irgendwie durch den Keller ins Haus und dann fiel die Scheibe herunter und war kaputt. Und die Reaktion war so, wie die Reaktion halt ist von einem Kind. Ich habe mich irgendwo versteckt und zuerst gelogen, dass ich das war. Und normalerweise lügt man, um einer Konsequenz zu entfliehen, oder? Um nicht die Konsequenzen dafür zu tragen. Oder um irgendeinen Vorteil zu erhaschen. Darum lügt man. Stell dir vor, Petrus hätte einer bewussten Lüge geglaubt und eine bewusste Lüge weitererzählt. Sein Vorteil? Er wurde dafür umgebracht. Und welcher Konsequenz ist da entgangen? Gar keiner. Im Gegenteil, er hat die Konsequenz sich erst eingehandelt. Es macht keinen Sinn. Ich glaube nicht, dass er absichtlich eine Lüge verbreitet und dafür stirbt. Entweder waren alle Jünger und über 500 Augenzeugen gleichzeitig geistig verwirrt und dumm und haben ihr Leben für etwas geopfert, das sie als Lüge wussten. Oder aber alle Jünger lagen richtig und Jesus ist wirklich auferstanden. Und über die Geschichte dieser Welt gab es Milliarden von Menschen, die genau das auch behaupten, er ist auferstanden. Und heute gibt es Millionen von Menschen weltweit, die genau für das zusammenkommen und sagen, wir glauben, er ist auferstanden. Und hier braucht es eine Entscheidung von jedem von uns für diesen letzten dritten Haken. Ist Jesus auferstanden? Und dieser letzte Haken muss jeder selber schreiben. Ich für mich glaube, es macht viel, viel mehr Sinn, daran zu glauben, als daran zu zweifeln. Und wenn es wahr ist, dann hat es uns etwas zu sagen. Dann können wir nicht neutral aus diesem Gebäude laufen. Ich möchte noch beten zum Schluss. Und nicht zu verstaubten Knochen in einem Grab. Das macht keinen Sinn. Sondern zu einem lebendigen Gott, der Jesus Christus heißt. Danke vielmals, Jesus, dass du den Tod überwunden hast. Dass du zurück ins Leben gekommen bist. Danke vielmals, dass du verstanden bist. Und du hast damit bewiesen, dass du bist, wer du gesagt hast, dass du bist. Du hast bewiesen, dass Gott nicht einfach eine ferne Macht ist irgendwo, sondern dass Gott auf die Erde gekommen ist. Und danke für die Liebe, die dich an das Kreuz gebracht hat, um den Vorhang aufzureißen, dass wir zu dir kommen können. Und Jesus, du forderst die Entscheidung von uns. Wenn du verstanden bist, dann schaust du uns in die Augen und sagst, lass mir zu, ich habe dir etwas Wichtiges zu sagen. Du möchtest unser Leben, unsere Hingabe. Du bist der eine wahre Gott, der existiert. Danke vielmals für die Ostern, wo wir uns daran zurückerinnern. Aber nicht einfach an einen Anlass zurückerinnern, sondern dass wir dürfen zu dir reden, zu einem lebendigen Herr. Und ich bitte, Herr, für alle, die da sind, dass wir einfach die Sachen können wirklich abwägen können. In unserem Herz und unseren Gedanken. Und selber zu einem Schluss kommen, ob wir glauben oder zweifeln. Danke, dass es dich nicht stört, wenn wir zweifeln. Wie der Thomas so zweifelt hat, du bist zu ihm gegangen und hast ihm dich gezeigt. Ich bitte, dass das passieren darf, dass wir dich sehen. Amen.